NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Nils Kinkel, einen schönen guten Abend. Und darum geht es in der nächsten halben Stunde. Neuer Kurs in Berlin. Die CDU ändert die Flüchtlingspolitik, die SPD die Sozialpolitik. Das ist auch unser Kommentarthema. Was bedeutet das für die Große Koalition? 40 Jahre Revolution, der Iran feiert die Vertreibung des Schahs. Von 70 auf 90 Cent, der Brief soll künftig noch teurer werden. Und was dürfen Influencer posten? Kathi Hummels steht wegen Werbung auf Instagram vor Gericht. In der Parteizentrale in Berlin hat sich die CDU 2 Tage lang ausschließlich mit der Migrationspolitik beschäftigt. Eingeladen zum sogenannten Werkstattgespräch hatte die neue Parteichefin Kramp-Karrenbauer. Es ging also um ihre Vorgängerin, Merkels Flüchtlingspolitik und die Entscheidung im Herbst 2015, die Grenzen nicht zu schließen. Matthias Reiche aus unserem Hauptstadtstudio hat die Diskussionsrunde beobachtet. Was will die CDU jetzt ändern beim Thema Einwanderung und Integration?
Also ganz knapp könnte man sagen, sie will jetzt mehr Sanktionen. Und das ist eigentlich die große Überschrift für sehr, sehr viele Maßnahmen, die man alle auch oder die meisten schon mal irgendwie gehört hat. Aber jetzt geht es darum, also es soll eine Integrationspflicht geben. Wer zum Beispiel einen Deutschkurs nicht besucht, der wird sanktioniert. Oder wer zum Beispiel ausreisepflichtig ist und dann endlich abgeschoben wurde, dann zurückkehrt, der wird dann auch sanktioniert, bekommt keine Sozialleistungen mehr. Und es soll auch wieder so ein Thema wie Altersfeststellung bei unbegleiteten Jugendlichen auf medizinischer Basis sozusagen wird wieder neu gefordert. Es soll mehr Abschiebehaftplätze geben, damit man dann die Abschiebungen auch tatsächlich durchführen kann und die Flugzeuge nicht nur halb besetzt dann starten. Dann soll es schnellere Abschiebungen bei Straftätern geben. Sexualstraftäter werden dann zwingend, also da gibt es überhaupt kein Pardon, sagt man, abgeschoben, nach Verbüßung der Haft natürlich. Angriffe auf Polizisten sollen genauso geahndet werden. Also damit wird man auch das sozusagen das Recht, jemals nach Deutschland zu kommen, verwirken. Und in allen Bundesländern soll es eine Zentralstelle für Abschiebungen geben. Und es soll auch nur noch eine Gerichtsinstanz für Asylbewerber geben. Also jetzt keinen langen Instanzenweg. Ob das rechtlich überhaupt zulässig ist, das ist wie bei vielen anderen Punkten auch noch wirklich zu klären. Es ist auch, wie gesagt, nicht alles neu. Beispielsweise die Idee, Hotspots an den Außengrenzen einzurichten, wo dann Flüchtlinge dieses Asylverfahren durchlaufen und dann möglicherweise von dort leicht zurückgeführt werden. Das ist ja eine Idee von Thomas de Maizière von 2014. Also das sind alles jetzt nicht wirklich neue Dinge. Vielleicht ein bisschen neuer ist, dass man jetzt Frontex stärken möchte, deutlich schneller, als es jetzt bisher vorgesehen war. Man möchte 10.000 neue Stellen schaffen bis 2020. Da muss man einfach mal abwarten. Da ist es ja auch eine Frage der Souveränität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frontex-Beamte aus Spanien, Deutschland oder Schweden in Italien dann sozusagen arbeiten dürfen mit denselben Rechten wie italienische Beamte. Das wird die italienische Regierung wahrscheinlich als Misstrauensvotum interpretieren. Aber da muss man abwarten, vielleicht gelingt ja das eine oder andere.
Angela Merkel war ja nicht beteiligt an dem Werkstattgespräch. Sie verantwortet aber als Kanzlerin die Entscheidung. Klingt ja ein bisschen mehr nach CSU, die wird sich freuen. Wird Merkel denn die Vorschläge überhaupt umsetzen?
Naja, auf jeden Fall ist deutlich geworden, dass die Partei jetzt deutlich selbstbewusster sich in die Regierungsarbeit einbringen möchte. Und wenn man gleichzeitig ja auch gesehen hat, dass die SPD ja auch jetzt, während die CDU jetzt gerade in der Flüchtlingspolitik so ein bisschen nach rechts rückt, die SPD ja nun sagt, wir wollen soziale Reformen und da ein bisschen nach links rückt. Also man versucht sich vom jeweils anderen Koalitionspartner abzugrenzen. Und ob das nun Folgen für die Koalition hat, muss man abwarten. Es wird aber auf jeden Fall Debatten geben, weil Angela Merkel natürlich versuchen muss, das eine oder andere dann auch gegen die SPD oder dann mit der SPD, Stichwort sichere Herkunftsländer auszuweiten, dann auch durchsetzen wird oder das zumindest versuchen muss durchzusetzen, so wie auch die SPD versucht, das eine oder andere aus ihrem Konzept umzusetzen. Weil natürlich die Stunde der Wahrheit, das sind die Landtagswahlen in diesem Jahr. Und wenn es nicht gelingt, dass man dort der AfD, sagen wir mal, viele Stimmen wieder abnehmen kann, und dazu war ja dieses Werkstattgespräch auch gedacht, dann wird das möglicherweise auch schwierig werden für die neue CDU-Führung.
Kurze Einschätzung noch zum Ende. Ist mit dem neuen Kurs auch ein Ende der Großen Koalition vorprogrammiert?
Glaube ich nicht. Auf jeden Fall hat die SPD kann da überhaupt kein Interesse dran haben und möchte das auch nicht, hat es ja auch schon deutlich gesagt. Der parlamentarische Geschäftsführer hat gesagt, dass es natürlich fundamentale Unterschiede gibt, aber man wird natürlich diese Konzepte, die man jetzt hat, die sind ja deutlich langfristiger angelegt für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Die Koalition, die geht bis 2021 und auch die CDU hat nicht wirklich Interesse, die Koalition platzen zu lassen.
Einschätzungen waren das von Matthias Reiche live aus dem ARD-Hauptstadtstudio über das Werkstattgespräch der CDU zur Migrationspolitik. Die CDU schaut also nach rechts, die SPD eher nach links, denn auch die Sozialdemokraten haben sich hinter verschlossenen Türen eingeschlossen, haben diskutiert. Es ging ebenfalls um Fehler der Vergangenheit und um eine gerechtere Zukunft, also das Ende von Hartz IV. Stattdessen soll es einen höheren Mindestlohn geben und ein Recht auf Homeoffice beispielsweise. Wie die SPD ihr soziales Profil genau schärfen will, das hat Angela Ulrich beobachtet.
Andrea Nahles federt leicht auf ihren weißen, dick besohlten Turnschuhen. Sie hat im Willy-Brandt-Haus die Statue des Namensgebers im Blick, als sie ihren Mund zu einem breiten Lächeln verzieht. Der SPD-Chefin ging es schon wesentlich schlechter als nach dieser Vorstandsklausur, die sie so beschreibt.
Einstimmige Beschlüsse, gute Laune, so kann es weitergehen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Signal, dass wir mit Schwung jetzt in dieses sehr wichtige politische Jahr 2019 reinkommen.
Die SPD ist für Hickhack bekannt. Diesmal bekommt Nahles sogar gute Noten von Zweien, die sonst mit ihrer Kritik selten hinter dem Berg halten. Thorsten Schäfer-Gümbel, Vizevorsitzender, gesteht der Chefin zu,
dass Andrea Nahles nicht nur einen Konflikt befriedet hat, sondern vor allem eine Antwort für die Zukunft gegeben hat, an der viele vorher gescheitert sind. Und das macht sie sicherlich selbstbewusst. Das gibt ihr auch Kraft in schwieriger Zeit.
Und Kevin Kühnert, der Juso-Chef, ist ähnlich zufrieden.
Wir haben, glaube ich, echt eine gute Woche hingelegt und haben gezeigt, wie einfach und spaßig auch sein kann, politisch zu arbeiten, wenn man was zu verkünden hat.
Verkündet hat Andrea Nahles zuvor eine ganze Menge. Hartz IV, die ewig währende Sozialstaatswunde der SPD aus der Schröder-Zeit, soll der Vergangenheit angehören. Stattdessen will die SPD ein Bürgergeld durchsetzen. Höhe offen, aber mit weniger Sanktionen verbunden. Der Mindestlohn soll 12 Euro betragen. Wer länger gearbeitet hat, soll auch länger Arbeitslosengeld 1 beziehen, bevor die Grundsicherung greift. Vermögen und Wohnungen sollen länger geschützt sein, eine Grundrente für Geringverdiener zu mehr Gerechtigkeit im Alter führen. Viel zu teuer, ein Raubbau an der sozialen Marktwirtschaft, wie manche CDU-Granden schnauben, das sagt SPD-Vize Schäfer-Gümbel.
Ist so ziemlich der größte Quatsch, den ich in den letzten Monaten gehört habe.
Auch Andrea Nahles selbst grinst auf die Frage, ob sie die CDU-Kritik an ihrem Sozialstaatskonzept eher stört oder freut, weil die SPD dann unterscheidbarer werde.
Wir haben uns klar positioniert, wenn die anderen sich dran reiben, gut. Das ist Politik. Das nennt sich Politik. Davon brauchen wir mehr.
Neben der Unionskritik zu viel Sozialstaat gibt es auch Gegenwind von der anderen Seite. Der Linken geht das Konzept der SPD nicht weit genug. Einige gute Ideen seien dabei, ja, sagt Linken-Chefin Katja Kipping, aber
damit es nicht eine Schaufenstergeschichte bleibt, muss die SPD 2 Schritte gehen. Zum einen muss sie endlich bereit sein, Konzerne stärker zur Kasse zu bitten, damit wir das notwendige Geld haben. Und zum anderen muss sie sich von der Union lösen und mit uns um andere Mehrheiten streiten. Dann kann daraus auch etwas entstehen.
Sich von der Union zu lösen, jetzt mit ihrem Sozialstaatskonzept, das will die SPD aber nicht, macht Andrea Nahles postwendend und sehr nachdrücklich klar.
Ich wüsste nicht, was die Beschlüsse dieses Wochenendes jetzt mit der Frage Verbleib oder Nichtverbleib in der Koalition zu tun hätten. Das war für uns überhaupt nicht der Fokus, es war auch hier kein Thema. Es war ein Nullthema, um genau zu sein.
Einige Teile des Konzepts könne man aber doch schon in dieser Legislatur umsetzen, schiebt die SPD-Chefin nach. Welche lässt sie offen? Nur so viel. Beim Koalitionsausschuss diesen Mittwoch will sie das bei der Union auf den Tisch legen.
CDU und SPD arbeiten gerade ihre Vergangenheit auf. War es das also für die Große Koalition? Nicht unbedingt, findet Uwe Lüb in seinem Kommentar.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, wir würden gerade Zeugen des Abschieds von einer langen Ära sogenannter Großer Koalition. Doch der zweite Blick offenbart etwas anderes. CDU und SPD betreiben gerade Kurskorrektur, Selbstbereinigung und Aufbruch zugleich. Es ist gut, Profile zu schärfen, Irrtümer oder gar Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und den Blick nach vorn zu richten. Mehr noch, Politik ist nicht statisch. Sie muss sich anpassen, neuen Herausforderungen begegnen und Konzepte für die Zukunft vorlegen. Ob man es nun Visionen nennt oder anders, wenn die Regierungspartner der Großen Koalition zunehmend gestalten wollen, wird das der Politik insgesamt und den beteiligten Parteien guttun. Holzschnittartig kann man sagen, die SPD positioniert sich ein bisschen weiter links, die CDU ein bisschen weiter rechts. Dass sich die Koalitionspartner dabei voneinander entfernen, liegt in der Natur der Sache. Aber deswegen werden sie nicht weniger koalitionsfähig. Mit neuen Verhandlungspositionen können sich SPD und CDU neu begegnen und ihre dritte Zusammenarbeit seit 2005 durchaus erfolgreich bis 2021 fortsetzen. Die Menschen im Land finden diesen Gedanken nach Umfragen übrigens zunehmend gut. Ein vorzeitiges Aus der Koalition, wieder Wahlkampf und daraus resultierender monatelanger Stillstand kommen dagegen nicht gut an. Grund der momentanen Häutung von SPD und CDU ist aber noch ein anderer. Man kann es Traumabewältigung nennen oder weniger dramatisch Altlastenentsorgung. So richtig die Grundgedanken von Hartz IV sind, die SPD ist damals übers Ziel hinausgeschossen. Wer zum Beispiel jahrzehntelang Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einzahlt, den kann man im Bedarfsfall nicht nach nur einem Jahr Arbeitslosigkeit in die Sozialhilfe entlassen. Die CDU dagegen ist an ihrer eigenen Flüchtlingspolitik verzweifelt. Wenn sie nun eine klare Richtung festlegt, kann das die Partei mit sich selbst versöhnen. Im Idealfall mündet das für beide Parteien in den fälligen Aufbruch. Immerhin gilt es, dieses Jahr wichtige Wahlen zu bestehen. Ohne Übertreibung ist die Europawahl eine Richtungswahl. Es könnte um nicht weniger gehen als die Zukunft der Europäischen Union. Je stärker europakritische Parteien werden, desto gefährdeter ist die ganze EU. In Ostdeutschland geht es für SPD und CDU darum, in Regierungsverantwortung zu bleiben und einen ersten AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Vor diesem Hintergrund greift es zu kurz, die jetzigen Debatten und Beschlüsse von SPD und CDU als Theaterdonner abzutun mit dem Ziel, die ungeliebte Koalition zu beenden. Es geht um mehr, um den Anspruch politischer Gestaltung im besten Sinne.
Uwe Lüb kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Iran gibt es aus Sicht der Bevölkerung wenig zu feiern. Wirtschaftlich geht es dem Land 40 Jahre nach der Revolution so schlecht wie noch nie. Die Inflation lag im Januar bei rund 40%. Fleisch, Fisch, selbst Früchte werden immer teurer. Die wirtschaftliche Schwäche war auch Thema heute bei den Feierlichkeiten auf dem Friedensplatz in Teheran. Gleichzeitig ging es aber auch darum, militärische Stärke zu demonstrieren. Christian Buttgereit.
Eine bunte Bühne mit Puppen und einem Mullah. Sogar an den Nachwuchs der Revolutionäre von vor 40 Jahren war gedacht. Es sollen mehrere Millionen Menschen gewesen sein, die an den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Revolution heute teilnahmen. In der Hauptstadt Teheran übrigens trotz strömenden Regens. Als frisch bezeichnete Präsident Hassan Rouhani auch die Idee der islamischen Revolution.
Unsere Ideale heute sind die gleichen wie vor 40 Jahren. Frieden zu schaffen angesichts von Tyrannei, nationale Souveränität statt Kolonialismus. Wir ersetzen Lasterhaftigkeit durch Tugend, etablieren Rechtsstaatlichkeit gegen Diskriminierung und eine islamisch-iranische Identität gegen Verwestlichung oder Anbiederung an den Osten. Diesem Geist und diesem Weg folgen wir auch heute noch.
So zumindest die Sichtweise der Regierung. 40 Jahre islamische Revolution, das bedeutet auch 40 Jahre staatlich verordneter Hass auf Israel. Und so durften Sprechchöre dieser Art bei den heutigen Feiern nicht fehlen. Einige Jugendliche scheiterten in Teheran jedoch beim Entzünden einer israelischen Flagge. Erst machte der Regen zu schaffen, dann warnte ein Passant, sie sollten sich nicht selbst in Brand setzen. Ohnehin gibt es derzeit größere Probleme als die vermeintliche Bedrohung durch Israel. Und zwar die Folgen der US-Sanktionen, die immer deutlicher zu spüren sind, etwa in Form von hohen Lebensmittelpreisen. Präsident Rouhani jedoch rief der Menge in Teheran zu, wer darauf setze, das Regime dadurch stürzen zu können, der irre sich. Wenn es Veränderungen gäbe, dann würden diese durch Wahlen eingeleitet.
Wahlen sind die Legitimierung unserer Regierung. Jeder, der etwas verändern möchte, muss an die Wahlurnen kommen.
Tatsächlich würden die US-Sanktionen die Falschen treffen, meint Shirin Ebadi, die iranische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin.
Diese Sanktionen machen die Menschen im Iran arm. Nur wer eng mit dem Regime verbunden ist, profitiert, etwa durch Schwarzhandel. Deshalb haben die Mullahs kein Problem mit den Sanktionen, nur die einfachen Leute.
Ebadi wünscht sich härtere Maßnahmen, die wirklich das Regime treffen. Die Friedensnobelpreisträgerin konnte sich die Feierlichkeiten nur von ihrem Londoner Exil anschauen. Sie musste Iran 2009 verlassen. In Bezug auf Rouhanis Aussage, Veränderungen könne es nur durch Wahlen geben, fällt ihr ein Vergleich mit dem Revolutionsjahr 1979 ein.
Meiner Meinung nach würde das Regime dann stürzen. Sehen Sie, zu Beginn der Revolution wollten mehr als 90% der Iraner dieses Regime. Und jetzt, wenn es wirklich freie Wahlen gäbe, würden sie sehen, dass 90% der Bevölkerung dieses Regime nicht mehr wollen.
Statt wirklich freier Wahlen kündigte Präsident Rouhani heute etwas anderes an. Eine weitere Aufrüstung der Revolutionsgarden. Das Militär, so Rouhani wörtlich, bekomme alles, was es wolle.
Ein Liebeslied sorgt für Spannungen zwischen Ankara und Peking. Bei dem Streit geht es um die Frage, wie China mit den Uiguren umgeht und was passiert, wenn Sänger, Freiheitskämpfer oder Terroristen eingesperrt werden. Auch die Türkei greift im eigenen Land gerne hart durch und sperrt Regierungsgegner weg. Genau das kritisiert die türkische Regierung jetzt an der chinesischen. Steffen Wurzel über einen umstrittenen Künstler.
Ein uigurisches Liebeslied, gesungen von Abdu-Erim Heyit. Der Musiker aus der muslimisch geprägten chinesischen Region Xinjiang steht seit Tagen im Zentrum eines diplomatischen Streits zwischen China und der Türkei. Im Jahr 2017 wurde der auch in der Türkei populäre Musiker von der chinesischen Polizei verhaftet. Seitdem ist er verschwunden. Nach Berichten pro-uigurischer Menschenrechtsaktivisten ist Heyit vor wenigen Tagen in chinesischer Haft gestorben. Diese Berichte hat die Türkei nun zum Anlass genommen, um kräftig auszuteilen gegen die chinesische Staats- und Parteiführung. Chinas Umgang mit der uigurischen Minderheit sei eine Schande für die Welt, erklärte das Außenministerium in Ankara. Es bezog sich auf die rund 1 Million Menschen, die Chinas Behörden in der Region Xinjiang ohne Anklage in Lagern festhalten. Nach Angaben der chinesischen Staats- und Parteiführung handelt es sich dabei um berufliche Fortbildungszentren. Die türkische Regierung hingegen spricht von Konzentrationslagern. Dort würden Menschen willkürlich festgehalten und seien Folter sowie politischer Gehirnwäsche ausgesetzt. Die Türkei rief die Vereinten Nationen und die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf. Chinas Staatsführung wies die türkischen Vorwürfe zurück. Diese seien nicht zu akzeptieren, hieß es auf der Webseite der chinesischen Botschaft in Ankara. Eine Regierungssprecherin betonte heute in Peking, die Türkei habe einen schweren Fehler gemacht, indem sie behaupte, der uigurische Musiker Abdu-Erim Heyit sei tot. Das stimme nämlich nicht. Um das zu beweisen, veröffentlichte die chinesische Staatspresse ein Video. Die Aufnahme zeigt den Musiker vor einer grauen Wand sitzend. Dem Anschein nach wurde das Video gestern aufgenommen. Zumindest sagt das Abdu-Erim Heyit in der Aufnahme. Wo er sich befindet und ob er zu dem Auftritt gezwungen wurde, bleibt unklar. Der Mitte-50-Jährige erklärt in dem Video, es laufe ein Strafverfahren gegen ihn. Er sei jedoch gesund und er werde auch nicht misshandelt. Das Video sieht echt aus, die Aussagen des uigurischen Musikers aber wirken sehr gestellt. Menschenrechtsaktivisten erklärten bereits, der kurze Videoclip beweise gar nichts, es könne sich auch um eine Fälschung handeln. Die Türkei ist eines der wenigen muslimischen Länder, das die chinesische Staatsführung offen wegen der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang kritisiert. Die arabischen Staaten, der Iran und muslimische Länder in Afrika halten bisher weitgehend still. Beobachter führen das auf die engen Wirtschaftsbeziehungen mit China zurück. Das chinesische Außenministerium aktualisierte inzwischen seine Reisehinweise für die Türkei. Es rief chinesische Touristen zu erhöhter Wachsamkeit auf. Hintergrund sei eine Analyse der aktuellen Situation.
Im Kalender von Donald Trump ist heute ein wichtiger Termin eingetragen, El Paso, Texas. Er reist mal wieder an die mexikanische Grenze und wird dort Werbung machen für die Mauer. Ansonsten steht angeblich nicht viel in seinem Kalender, weshalb amerikanische Medien behaupten, Trump sei faul. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
US-Präsident Donald Trump ärgert sich über die Veröffentlichung seiner internen Terminplanung durch die US-Nachrichtenseite Axios. Während sein amtierender Stabschef Mick Mulvaney ankündigte, man suche den Maulwurf im Weißen Haus, der den Terminkalender den Journalisten zugespielt habe, wehrte sich Trump auch am frühen Montagmorgen gegen den Eindruck, er sei faul. Noch nie hat ein US-Präsident so hart gearbeitet wie ich, twitterte Trump und fügte hinzu, ich muss den ganzen Mist aufräumen, den ich geerbt habe. Aus den bei Axios veröffentlichten Tagesabläufen geht hervor, dass etwa 60% des Tages als Executive Time für Trump reserviert sind. Übersetzt heißt dies Zeit für den Chef. So sei Trump zwar meist ab 6 Uhr wach, schaue Fernsehen, telefoniere und twittere. Seinen ersten offiziellen Termin habe er jedoch selten vor 11 Uhr. Amtsvorgänger Barack Obama habe dagegen meist 6 Termine pro Tag gehabt. George Bush Senior vereinbarte sogar Termine im 10-Minuten-Takt. Schon am Sonntag hatte Trump betont, er arbeite wahrscheinlich mehr Stunden als fast alle früheren Präsidenten. Als er das Amt übernommen habe, sei das Land ein Chaos gewesen. Da habe er gar keine andere Wahl, als sehr viel zu arbeiten. Verbündete des Präsidenten wiesen darauf hin, Trumps Regierungsstil sei unkonventionell. Er führe viele spontane Telefongespräche und bestimme mit seinen Twitter-Botschaften die Themenagenda vom frühen Morgen bis zum späten Abend.
Morgen ist Red Hand Day. Der Tag erinnert daran, dass Kinder unter grausamen Bedingungen in vielen Teilen der Welt als Soldaten eingesetzt werden. Das deutsche Bündnis Kindersoldaten hat heute die Bundeswehr kritisiert, weil sie schon Bewerber mit 17 Jahren nimmt, wenn diese also noch gar nicht volljährig sind. Tobias Zacher berichtet aus Berlin.
Laut Zahlen des Bundesverteidigungsministeriums wurden vergangenes Jahr knapp 1700 Minderjährige in der Bundeswehr eingestellt. Das ist rund jeder 12. neue Soldat. Doch was hat das Aufnehmen von 17-Jährigen in die Bundeswehr mit dem Einsatz von wesentlich jüngeren Kindern in bewaffneten Kämpfen in Afrika oder Südamerika zu tun? Laut der Hilfsorganisation Terre des Hommes ist die Symbolwirkung das Problem. Neben Deutschland nehmen auch die USA und Großbritannien in nennenswerter Zahl Minderjährige in die Armee auf. Ein Umstand, der von Konfliktländern immer wieder als Entschuldigung genutzt wird, erklärt Ralf Willinger von Terre des Hommes. Die Hilfsorganisation setzt sich mit der Initiative Straight 18 für ein Ende minderjähriger Soldaten ein.
Bewaffnete Gruppen und Armeen in Konfliktländern wie Myanmar, Somalia oder Syrien rechtfertigen die Rekrutierung von Minderjährigen mit Verweis auf minderjährige Soldaten in diesen drei Ländern, weil sie einfach auch sagen, warum sollen wir diesen Standard 18 Jahre einhalten, wenn das in diesen drei großen Ländern nicht passiert.
Wenn Deutschland also 17-Jährige in die Armee einberuft, dann können wir ja auch noch jüngere Menschen nehmen, so die Logik in den Konfliktländern. Die Linke im Bundestag fordert deshalb das Ende von 17-Jährigen in der Bundeswehr. Das Bundesverteidigungsministerium widerspricht und verweist darauf, dass 17-Jährige in der Bundeswehr besonderen Schutz genießen. Sie werden nicht in Auslandseinsätze geschickt. Sie müssen keine bewaffnete Wache halten und sie schießen nur zu Ausbildungszwecken. Außerdem sei es für die Bundeswehr eine Herausforderung, junge Menschen für die Streitkräfte zu gewinnen. Und die Berufswahl steht nun mal mit dem Ende der Schulzeit an, wenn viele Menschen erst 16 oder 17 sind. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte, es dürfe keine Nachteile geben, wenn man sich für eine militärische Karriere entscheidet. Das kann Innocent Ofonja nicht nachvollziehen. Er war Kindersoldat in Uganda. Mit 10 Jahren wurde er von einer Rebellengruppe entführt und zum Kämpfen gezwungen.
For the fact that even a developed nation and recruit somebody below the age of 18.
Die Tatsache, dass ein entwickeltes Land unter 18-Jährige für das Militär rekrutiert, kann ich nicht verstehen. In Uganda ist das vielleicht etwas anderes, aber das ist Deutschland. Wenn es in Deutschland weitergeht, wird es in Uganda nicht aufhören.
Auch das weist das Bundesverteidigungsministerium zurück. Von den Soldaten, die als Minderjährige beginnen, seien 60% nach der Probezeit bereits volljährig.
Wer Briefe verschickt, wird sich auf ein höheres Porto einstellen müssen. Bislang kostet ein Standardbrief 70 Cent. Das ist im europäischen Vergleich noch relativ günstig. Wie teuer es demnächst wird, darüber entscheidet die sogenannte Postentgeltregulierungsverordnung. Klingt kompliziert, ist es aber in Wahrheit gar nicht. Jochen Hilgers mit Einzelheiten.
Mit ihren Preisen liegt die Deutsche Post europaweit im unteren Mittelfeld. In Island kostet das Porto für einen Standardbrief 4,94 €, in Malta lediglich 26 Cent. Wenn im Frühjahr wie geplant eine neue Verordnung in Kraft tritt, wird die Post die Möglichkeit einer deutlichen Preiserhöhung bekommen. Sie könnte sich dann der Preispolitik in anderen großen Marktwirtschaften Europas annähern. Die italienische Post nimmt beispielsweise 2,80 €, die französische immerhin auch noch 95 Cent pro Brief. Entsprechend fällt die schriftliche Stellungnahme der Post heute aus.
Wir begrüßen das Vorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums, die Postentgelt Entgeltverordnung anzupassen. Damit würde der bisherige Vergleich mit anderen europäischen Postunternehmen insofern präzisiert, als nur die auch strukturell tatsächlich vergleichbaren Unternehmen einbezogen werden und der zulässige Gewinnzuschlag sich an den tatsächlichen Gegebenheiten orientiert.
Die Bundesnetzagentur in Bonn muss die Erhöhung letztlich genehmigen und gibt dabei einen Preisanpassungsspielraum vor. Sollte die Post zum Beispiel das Porto für einen Standardbrief von 70 auf 90 Cent erhöhen, muss sie in anderen Bereichen sehr moderat vorgehen. Das Porto für Postkarten oder größere Briefsendungen darf dann, wenn überhaupt, nur leicht steigen. Preiserhöhung beim Briefporto, das sehen die Bürger gespalten.
Ich finde das okay. Ich meine, man muss ja auch irgendwie bedenken, dass die Briefträger und alle auch ihr Gehalt haben wollen. Und wenn die anderen Kosten alle steigen, dann müssen die auch mehr Gehalt kriegen. Und das hat auch die Folge, dass dann irgendwann das Briefporto teurer wird.
Das finde ich jetzt nicht so gut, weil ich finde es generell schon mal relativ teuer. Und das wird mich jetzt eher davon abhalten, noch mehr Briefe zu versenden.
Alles wird irgendwann mal erhöht und warum nicht bei der Briefmarke mal, ne? Aber 10 Cent in dem Sinne wäre auch schon eine Erhöhung, ne? Von 70 und 20, das ist ja schon bald 30% oder irgendwas, ne?
Zunächst muss die Post jetzt die geplante Erhöhung des Portos in einem aufwendigen Verfahren begründen. Dazu muss sie ihre gesamte Kostenstruktur und die Einnahmen-Ausgabensituation offenlegen. Das Genehmigungsverfahren wird sich bis in den Sommer hinziehen, sagen Experten. Die Portoerhöhung käme dann also in der zweiten Jahreshälfte. Eine riesige Umsatzsteigerung wird für die Post damit nicht einhergehen. Die Briefmenge nämlich geht konstant zurück. Die Menschen schreiben immer weniger Briefe. Die meisten bedauern dies.
Dieser Briefverkehr, der geht verloren. Und das finde ich eigentlich schade drum. Und dann lieber ein bisschen mehr zahlen und dass es noch Briefe gibt und Briefkästen gibt.
Da finde ich es manchmal sehr schön, noch Post zu bekommen oder auch Post zu verschicken. Geburtstagskarten, Briefe etc.
In den vergangenen Jahren ist die reine Briefmenge nach Angaben der Post von 21,8 Milliarden Sendungen 2008 auf nur noch 18,4 Milliarden im Jahr 2017 gesunken. Die Ausgaben der Privathaushalte in Deutschland für Briefdienstleistungen haben 2017 bei gerade noch 2,34 Euro pro Monat gelegen.
Kathi Hummels ist die Ehefrau von Bayern-Profi Mats Hummels. Was in ihrem Leben alles Spannendes passiert, fotografiert sie gerne und veröffentlicht die Bilder dann in sozialen Netzwerken. Auf Instagram folgen ihr deshalb 465.000 Abonnenten. Jetzt steht Kathi Hummels vor Gericht, weil sie in ihrem Profil Kleidung und Schuhe empfohlen hat. Heute war Prozessauftakt aus München, Birgit Grundner.
Konkret ging es um Instagram-Beiträge, auf denen der Vermerk bezahlte Partnerschaft fehlte, obwohl man zum Beispiel beim Klicken auf ein Kleidungsstück auf die Websites der Hersteller weitergeleitet wurde. Sie habe in diesen Fällen aber auch keine Gegenleistung bekommen und die Sachen selbst gekauft, betonte Kathi Hummels heute vor Gericht.
Ich finde, da ist nichts verwerflich dran, wenn man dafür kein Geld bekommt, sondern sein eigenes auch noch ausgibt. Und so sehe ich mich als Frauenzeitschrift. Ich denke, das ist eigentlich der beste und passendste Vergleich.
Eine Argumentation, die auch die Richterin aufgriff, zur Enttäuschung von Franz Burchert, dem Vertreter des Verbands Sozialer Wettbewerb.
Die Kammer stellt ganz stark darauf ab, ob tatsächlich eine Vergütung in Form von Geld oder Warengeschenken letzten Endes für diese Veröffentlichungen ausgetauscht wurde. Wir sind eigentlich nicht der Meinung, dass es entscheidend darauf ankommt.
Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird das Gericht im April entscheiden, wie es weitergeht.
Bundesweit haben heute Berufsfeuerwehren hunderte Tweets abgesetzt. Mit der Aktion Twitter-Gewitter wollen die Feuerwehren auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Peter Stein berichtet.
Verletzung nach Stromschlag, bewusstlose Person am U-Bahnhof. Unter dem Hashtag 112Live gehen seit heute Morgen um 8 Uhr quasi im Minutentakt solche Einsatzmeldungen von Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland heraus. Aber nicht nur über aktuelle Einsätze wird insgesamt 12 Stunden getwittert, denn es geht auch darum, einen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehrarbeit zu gewähren. So stellte die Feuerwehr Düsseldorf etwa ihren Reptilienexperten vor, die Feuerwehr Essen ihre Höhenretter. Auch in Norddeutschland nehmen zahlreiche Wehren an der Aktion teil, sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr Hamburg, Jan-Ole Unger, dem NDR.
Ja, das Twitter-Gewitter findet heute am 11.2. Der 11.2. ist der Tag des europäischen Notrufs 112. Zufall vom Datum her. Und wir und 40 andere Berufsfeuerwehren haben uns zum Ziel gesetzt, den Notruf 112 in das Bewusstsein der Menschen wieder zu rücken, weil wir einfach festgestellt haben, das ist bei dem einen oder anderen noch gar nicht ganz klar, dass 112 der direkte Draht und der schnellste Draht zu umfangreicher Notfallhilfe in ganz Europa ist.
Außerdem soll mit der Aktion auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass Rettungskräfte immer wieder bei ihrer Arbeit behindert oder gar attackiert werden. Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeld, sprach in der Osnabrücker Zeitung von einer besorgniserregenden Entwicklung. Manchen Gaffern seien Handyaufnahmen von Verletzten wichtiger als der unversperrte Zugang der Helfer zum Unfallort. Obwohl die Zahl von Angriffen auf Rettungskräfte gestiegen ist, hat sich Niedersachsens Justizministerin Barbara Havlica von der CDU gegen schärfere Gesetze ausgesprochen. Sie sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, die Gesetze seien da, man müsse sie nur anwenden.
Soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen guten Abend.
NDR Info.